Wir prüfen zuerst die Wiedergabe. Ist eingeschaltet?
Ja. Danke. Gut.
Hier gut und da hinten?
Auch.
Dankeschön. Wenn ich ein wenig weiter spreche vom Mikrofon? Auch. Danke. Wir haben erst eben die letzten Worte gehört, Worte Jesu, von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Darüber hat man bis vor kurzem mitleidig die Achseln gezuckt, Herr Janu. Die gutmeinenden Frommen haben das nicht besser gewusst. Dass ja es nicht anders gibt, als dass unsere Welt allunendlich sein muss. Und heute haben wir, ich habe zwei Schriften, neueste wissenschaftliche Werke, die erklären, ja, unser Weltall, Kosmos, sowohl von unserer Bibel, Neues Testament, als von der Wissenschaft so genannt, unser Weltall kann unmöglich unendlich sein. Bumm. Wie Gott Menschen, denen er sich aus den Wundern seiner Schöpfung, den Naturgesetzen, die er durch Christus geschaffen hat, offenbart, unsere Wissenschaftler, die es dann leider in der Regel nicht für gut finden, diesen Gott in Erkenntnis zu haben, die Herren. So großzügig ist unser Gott denen gegenüber, die ihn nicht kennen und ihn sogar ablehnen. Dass er es ihren Überlegungen überlässt und diese Überlegungen so achtet, ob die Herren es für gut finden, diesen Gott, der sich ihnen aus der Schöpfung offenbart, anerkennen wollen, oder nichts von ihm wissen wollen. Vielleicht 95% von allen haben den Schritt in der Richtung vollzogen, es nicht für gut gefunden, den einen wunderbaren Gott in Erkenntnis zu haben, denn, dazu passend ein daneben stehendes Wort, nicht nur, sie haben es nicht für gut gefunden, diesen Gott als Schöpfer anzuerkennen, sondern sie sind bei dieser Gelegenheit, dass sie es nicht für gut fanden, weil das ja für sie dann verpflichtend geworden wäre, gewaltig, ihn in Erkenntnis zu haben, sind sie in ihren Überlegungen in Torheit verfallen. Bitte. Das, was sie in einer Riesenarbeit zutage fördern, durch Forschungsarbeit, großartig, ne? Ist in der Regel wunderbar, was? Wunderbare Gottesgesetze, wunderbare Herrlichkeiten, die unser himmlischer Vater, wie wir bezeugen dürfen, durch seinen vielgeliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, alles geschaffen hat. Das legt er ihnen durch die fünf Sinne, die er ihnen gegeben hat, in ihre Hände. Und jetzt? Und die Dinge, die wunderbarsten von allen in der Schöpfung Gottes, die der Mensch vorerst mit seinen fünf Sinnen gar nicht erreichen kann, sich erklären kann, sich vorstellen kann, hat Gott ihnen einen Weg geöffnet, zur Verfügung gestellt, auf welchem sie in die unvorstellbar kleinsten nichts der Herrlichkeiten in der Schöpfung Gottes dahinter kommen können, nämlich in die Geheimnisse der Atomwelt vordringen können? Auf welchem Wege allein? Allein auf dem Wege der Rechnung. Albert Einstein, meine Herren, das plus das, Wurzel aus so und so, ergibt das und das. Folglich muss das mit dem und so weiter und so weiter. Und deshalb folglich gibt es nichts anderes, meine Herren, als dass in dem kleinsten Ding da ungeheure Kräfte vorhanden sein müssen. Und wenn die in irgendeiner Kraft, natürlich nur elektromagnetisch, und weiß was für Wunderdinge, gezündet werden könnten, dann würden die frei und die Riesenkraft, in dem nichts vorhanden ist, ungeheure Wirkungen auslösen. Hat die Rechnung gestimmt von Einstein? Nur zu unheimlich. Nur auf dem Wege der Rechnung. Nicht, weil wir Mikroskope haben, die die Dinge da erreichen können. Wie heißt das griechische Wort im Neuen Testament für Rechnung? Logos, was meistens nur mit dem Begriff im Deutschen Wort übersetzt wird. Wort Gottes heißt griechisch Logos, Theou. Und das gleiche griechische Wort Logos hat das gleiche Schwergewicht in unserem Begriff Rechnung. Logos. Zwei, drei Stellen. Wenn der Herr des ungetreuen Haushalters dem sagt, lege Rechnung ab von deiner Verwaltung, dann heißt das im Griechischen, lege Logos ab von deiner Verwaltung. Wir haben im Deutschen auch das feine Wort zur Rechenschaft ziehen. Da liegt das Wort Rechnung auch drin. Und Wort und Rechnung, lege Rechnung ab, ist übersetzt in der Elberfelder, gut. Wir hätten aber auch übersetzen können, ich ziehe dich jetzt zur Verantwortung. Da liegt im Deutschen auch das Wort Wort drin. Ne? Verantwortung hat die gleiche Bedeutung wie Rechenschaft. Ja? Rechnung. Wort, ne? Sogar im Deutschen. Im Anfang war das Wort. War im Anfang auch die Rechnung? Hat Gott uns empfohlen, wenn wir Architekten ein Riesenbauwerk erstellen wollen, in maximaler Herrlichkeit, zu unserer Ehre, was hat der Jesus uns empfohlen, was wir zuerst tun sollen? Uns zuerst hinsetzen und was tun? Den Kostenvoranschlag erstellen, indem wir genau rechnen, ob wir es überhaupt vermögen, rechnungsmäßig den Bau so zu vollenden, wie wir ihn gerne vollendet sehen. Wenn der Herr uns das empfiehlt, wird er sich selber daran halten, die Empfehlung. Also, jawohl. Vor Grundlegung der Welt, wir haben etwas verstehen gelernt davor, hat Gott sich hingesetzt und hat den Kostenvoranschlag gemacht. Ob er es vermöge und alles genau berechnet, das Ziel mit seiner ganzen Schöpfung trotz allem so zu erreichen, wie er es will und gerne hätte und gerne hat. Ich habe schon gesagt, bei unserem Gott stimmt dann die Abrechnung, die kommt ja immer zuletzt, nicht? Die letzte Gerichtsbarkeit. Da heißt es auch, wo übersetzt wird, Gott macht eine abgekürzte Sache auf der Erde und das erleben wir heute. Schon die Kleinkinder sagen heute, ich habe keine Zeit. Während wir mit 20 Jahren noch gesagt haben, womit soll ich die Zeit vertreiben? Was machst du zum Zeitvertreib? Was machst du da? Ja, zum Zeitvertreib mache ich das und das. Ich mache eine abgekürzte Sache auf der Erde. Da steht im Griechischen, denn der Herr macht eine ganz gekürzte Abrechnung. Oh. Was heißt Abrechnung? Ist gleichbedeutend mit Gericht. Ne? Aber da steht Abrechnung, Rechnung. Nach seinem Wort, da zieht er uns alle zur Verantwortung, lege Rechenschaft ab von deinem Leben, von jedem faulen Wort, das aus deinem Munde gegangen ist. Aha, oh, oh, oh. Herr Bruder Muhl, ich habe gemeint, du willst vom Weltall etwas sagen. Ne? Genau. So wie die Herren Wissenschaftler, denen ich sehr dankbar bin für ihre Riesenarbeit, denn es steht geschrieben, nachdem es leider so ist, die Regel, dass die Herren Wissenschaftler Gott nicht kennen oder ihn gar nicht kennen wollen, denn wir lesen unter anderem, denn nach ihrem eigenen Willen ist es ihnen verborgen, wie die Dinge wirklich sind. Also die wollen die Wahrheit gar nicht wissen, indem sie es nicht für gut gefunden haben, den Gott, der sich ihnen offenbart aus der Schöpfung, in mathematischer Präzision offenbart. Denn heute wissen wir, in der ganzen Schöpfung ist alles gezählt, gemessen, gewogen, genannt. Nichts zu machen. Ist im Atom alles gezählt? Da wissen wir das nicht. Und je nach der Zahl der drei Stücke ist, habe ich etwa entweder ein Gas oder eine Flüssigkeit oder einen festen Körper, ein Metall, Gold, Silber oder das erste Nummer 1 mit einem Atomkern und mit einem Elektron habe ich nun mal Wasserstoff. So. Das nächste Helium, 2 von jeder Sorte. 3. So. Alles gezählt? Sind die Abstände der Elektronen gemessen? Ganz genau. Sind sie gewogen, gibt es etwa gar Atomgewichte? Bruder Mohl, wie fragst du blöd, das ist alles selbstverständlich heute. Nicht? Alles mit Namen genannt, ein Atomo. Bumm. Also, dass sich der wahrhaftige Gott ihnen offenbart, ist ganz klar. Damit sie ohne Entschuldigung seien, bitte, so klar. Die Sache wird ernst. Und nun? Wie nur auf dem Weg der Rechnung, des Logos, des Wortes, die Geheimnisse der Atomwelt so klar erforscht werden konnten, erkannt werden konnten, dass der Mensch damit sogar manipulieren kann. Genau auf dem Wege der Rechnung nur kamen sie sind sie überführt worden, dass unser Weltall, also die Schöpfung Gottes, unmöglich unendlich sein könne, dem Raume nach. Kurz gefasst, Überschrift von dieser Skizze, schematische Skizze, ein mögliches Weltbild, der Kosmos, des Kosmos. Wissenschaftliche Bezeichnung. Unser Kosmos, unser Weltall ist endlich, aber ohne Grenzen. Und ist drittens in sich gekrümmt. In sich gekrümmt als Ganzes. Könnte es Eiform sein? Könnte es Bohnenform sein? Könnte es Trichterform sein? Und was hier gezeichnet ist, ist alles vorhanden. Guckt mal das an. Ist das nicht Trichterform? Und die gewissen Dinge da, Bohnenform. Und das Ganze Eiform. Wir bleiben bei diesen wissenschaftlichen Bezeichnungen. Der Kosmos, das ganze Weltall, in dem wir uns befinden, ist endlich. Und zwar genau so endlich, dass wir eine Ahnung haben, welchen Durchmesser dieses Weltall hat. Aha. Also ist dieses Wort endlich sehr ernst zu nehmen. Sie geben heute einen Durchmesser des Weltalls an von, ich weiß nicht mehr genau, 150 Billionen Lichtjahren. Ich habe mir erlaubt, hier x Billionen Lichtjahre hinzuschreiben. Warum? Denn da kann gesteigert werden nach Belieben. Vielleicht kommt jemand in einem Jahr und sagt, nein, das ist noch lange nichts. Das sind mindestens 1000 Billionen Lichtjahre. Und dann frage ich, wer bietet mehr?
Ich.
Hä? Du? Warum bin ich so frech? Wer bietet mehr? Denn solange eine Distanz gemessen werden kann mit einer, bitte jetzt, mit einem Anfang und mit einem Ende, ne, nach allen Richtungen, ist es dann endlich. Es ist endlich. Aber solange etwas gemessen werden kann von einem Anfang bis zum anderen Ende, von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Also die Wissenschaft ist jetzt endlich gerade so weit, wie der Herr Jesus vor 2000 Jahren wagte, sich auszudrücken. Und man hat 2000 Jahre die Achseln mitleidig gezuckt. Ja, da haben wir, der Herr Jesus hat auch gemeint, nicht? Nein, der hat nicht gemeint. Aber eine Meinung hatte er sogar von uns, nicht? Also. Solange eine Strecke gemessen werden kann, die kann jetzt so lange sein, x Billionen Lichtjahre, wie sie will, ist sie gemessen an der wirklichen Unendlichkeit ohne Anfang und Ende endlich null. Bumm. Mathematische Klarheit. Also unser Weltall ist endlich, auch räumlich, nicht nur hat einen Anfang zeitlich und vielleicht ein Ende zeitlich, sondern auch räumlich. Von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Erstens, es kommt ein eigenartiger Zusatz, aber ohne Grenzen, grenzenlos. Ja, bitte, ich habe gemeint, sei ein Durchmesser da, von einem Ende bis zu einem anderen, aber keine Grenzen. Herr Professor, erklären Sie mir das. Sehr einfach. Herr Muhl, ich kann von irgendeinem Punkt in diesem Weltall nach meiner Möglichkeit immer geradlinig in diesen Weltraum vorstoßen, immer in einer Richtung, immer geradlinig. Möglichst noch, was Schnelligkeit betrifft, über Lichtgeschwindigkeit hinaus. Und Herr Muhl, Sie wären erstaunt, nach einer gewissen Zeit kämen Sie an dem Punkt, wo Sie ausgegangen sind, wieder an. Und können von diesem Punkt beliebig weitersausen, ne? Unendlich. Das ist die Erklärung für ohne Grenzen. Dann sage ich, Herr Professor, ich möchte nicht wissen, ob ich in diesem endlichen Weltraum unendlich hin und her sausen kann, sondern Herr Professor, wenn wir hier überall am Ende sind, dieser Schöpfung, ich möchte wissen, was ist. Ende dran, sagt der Schiedsrichter. Außerhalb! Es zuckt aber einer die Achsel, nicht mitleidig, sondern in großer Verlegenheit. Keine Antwort. Haben wir dummen Frommen vielleicht eine Antwort? Was ist draußen? Beginnen wir. Ah ja. Der Schöpfer, meine Herren, den ihr nicht für gut findet, in Erkenntnis zu haben, der allein bewohnt und beherrscht die wirkliche Unendlichkeit ohne Anfang und ohne Ende, zeitlich und räumlich. Oh. Und da drin sind die Geschöpfe. Sehr einfach. Ne? Stimmt?
Ja.
Hallo. Rekord, Nussbaumer, ausgezeichnet. Draußen ist der Sohn des Schöpfers, durch den er alles geschaffen hat, und drin sind die Söhne. Gibt es da drin Söhne des Höchsten? Ja, bitte, jawohl. Draußen ist das Licht, in dem Gott wohnt, wo niemand zukommt. Ach, stimmt's jetzt auf einmal? Ne? Da weiß der Herr Professor nicht, wie man da rauskommt. Ne? Der hat recht, nicht? Aber versteht die Sache nicht. Der versteht die Sache nicht. Ne? Da draußen ist das Licht, Gott. Da wohnt er in einem unendlichen Licht, wo niemand zukommt, aus der ganzen Schöpfung. Also die Bezeichnung ohne Grenzen ist ein fataler Verlegenheitsausbezeichnung. Wie soll ich sagen, diesen Kniff dieser Bezeichnung, der musste dann noch her, nicht? Weil diese endliche Schöpfung ja ein Jammer wäre, nicht? Für die bisherige Weisheit der Wissenschaft. Nicht? Also muss noch etwas Unendliches irgendwie wenigstens im Raum herumschwimmen, nicht wahr? Ohne Grenzen, nein. Nur Bewegung innerhalb ist grenzenlos. Ah ja, unsere älteste Tochter, Esther, die kam von Neuseeland zu meinem 80. Geburtstag, hat die Reise, die lange, maximale auf sich genommen. Warum? Weil sie genau mit ihrem Vater, das heißt, sie kam zu meinem Geburtstag auf die Welt. Also meine Frau hat mir zu meinem Geburtstag eine erste Tochter geschenkt. Ist das ein Geburtstagsgeschenk? Ne? Also wir haben zusammen Geburtstag. Sie wohnt schon seit 30 Jahren bald mit ihrer Sippschaft in Neuseeland. Als sie vor 30 Jahren wegfuhren, ihr Mann und die erste Enkelin aus der Schweiz, da habe ich ihr gesagt und dem Schwiegersohn, ich gebe euch einen Rat. Reist noch viel weiter, immer noch weiter, immer noch weiter. Warum? Neuseeland ist nämlich genau der Gegenpol von Europa. Und wenn sie immer noch weiter gereist wären, was wären sie dann? Ja, wieder in Zürich angekommen, nicht? Ah. Ja, bitte, Herr Professor, so eine Weisheit kenne ich schon lange. Ich könnte auf der Erde auch immer unendlich herumreisen, wenn ich nicht sterben müsste. Nicht? Aber ich klebe immer auf der Erde. Nicht? Und hier bleibe ich immer in dem Weltall drin. So. Hier. Außen der Gott. Und da drin, was haben wir gelernt? Gibt es Götter? Jawohl, ich habe gesagt, ihr seid Götter, Elohim, ihr alle. Und jeden einzelnen von diesen zu Göttern erklärten himmlischen Majestäten wendet sich Gott und spricht ihn als El, Einzahl im Hebräischen, Gott an. Ist unser Gott konsequent? Sind wir da richtig belehrt worden in unserer Christenlehre? Wenn wir belehrt worden sind, es gibt selbstverständlich keine Götter. Nicht? Das ist doch für uns ganz selbstverständlich, dass es keine Götter gibt. Nicht? Oh, Betrug! sind wir glatt betrogen worden und haben deshalb keine Antwort auf die Frage, da soll es einen gnädigen und barmherzigen Gott geben, der die Liebe in Person ist. Und dabei sieht so aus in seiner Schöpfung, so unheimlich, dreckig und schlecht und gesetzlos und dunkel und weiß was alles. Ein Schweinestall und Sumpf ist alles da und alles knallt, bald fliegt die Erde in den Himmel, anstatt der Himmel auf der Erde ist. Nicht? Bitte schön. Wo ist da dieser Gott? Ja. Weil dieser Gott es für gut gefunden hat, diese himmlischen Majestäten einmal zu ehren, dass jeder Einzelne als Gott antreten konnte gegenüber den Nationen auf der Erde und im ganzen Weltall, in dem Regierungsbezirk, den Gott dem Einzelnen zugeteilt hat und sie nun schalten und walten lässt. Deshalb sieht so aus. Und er hat sich stillschweigend zurückgezogen. Ah ja, ja, sind ja nun mehr Götter da, mit Begabung und Fähigkeiten, die sollen mal Gelegenheit haben, ohne ihnen zu zeigen, was sie können.
Religion.
Ja. Stichwort Religion. Die Weltreligionen seit Jahrtausenden bestehen, sind alles Inspirationen dieser Götter, die Gott über die einzelnen Nationen verantwortliche Chefs gestellt hat. Die sich wie der wahrhaftig einzige Gott sich erlaubt hat, ein Volk zu erwählen, Israel, und aus diesem Volk einen Propheten wie Mose herauszurufen und ihn durch Götter, durch die heiligen Engel, ein Gesetz niederschreiben zu lassen. Das haben die anderen Götter als Muster genommen und jeder hat von dem Volk, das ihm unterstellt war, einzelnen Menschen, also Allah haben wir gelernt, ist einer dieser Götter, einer dieser Herren, da oben, dieser Majestäten, den Gott, Allah, Engelfürst, Allah, den Gott, der Höchste, den Nachkommen Abrahams über Hagar, den Ismaeliten, den Arabern, zugeteilt hat. Deshalb haben wir eine Antwort auf die Frage, wieso kann eine solche Religion von einem Beduinen eines Tages erfunden und niedergeschrieben, eine solche jahrtausendalte, nach Jahrtausend eine solche Vehemenz und Macht und ein Einsatzbereitschaft der einzelnen Glieder darstellen, ja, wenn das bloß so ein Scheik da war, Hirngespinste von einem Araberscheik gewesen wären. Nein. Wir haben gelernt, bitte, nicht nur der Koran des Mohammed, von Allah, dem Engelfürsten, erwählt als sein Prophet, hat unbarmherzige Gesetze, sondern das Gesetz von Mose, lesen wir im Neuen Testament, verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit. So sieht's aus, wenn Gott Götter Gott sein lässt. Nicht wahr? Aber er weiß, was er gemacht hat. Und kennt nicht nur die Ausgänge und alle Leiden und alles Ungeheure, was damit verbunden ist, sondern er hat ja einen Zeitplan gemacht und einen Endpunkt an Herrlichkeit bestimmt, nicht nur trotz allem gerade nur auf diesem Wege möglich, die tiefsten Tiefen der Gerichte und die höchsten Höhe der Herrlichkeit alle zu führen. Soweit? Halt, jetzt kommt nicht mehr. Stichwort Religion. Bitte, wissen wir jetzt, worin der wesenhafte Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und den übrigen Weltreligionen besteht? Aha. Der Glaube Christi ist das, was im Herzen des einzig wahrhaftigen Gottes ruht, geoffenbart. Und alle anderen Religionen sind Dinge von erschaffenen himmlischen Wesen, die nach ihrer vermeintlichen Weisheit und ihrem Gutdünken nun ihre Religionen und ihre Gottesdienste und die Arten von Tempeln, wie sie es gerne gehabt hätten, anordnen ließen. Also, diese Weltreligionen bilden einen Bestandteil des Ratschlusses unseres Gottes. Ist das etwas? Müssen wir da noch Angst haben? Ja. Ja, dabei dürfen wir gleich bekennen, gegen die Treue der Menschen, die unter diese Religionen dieser Götter gestellt worden sind, dürfen wir Christen was sagen? Da dürfen wir uns beschämt demütigen und sagen, und Herr, und du hast uns aus dieser Verhaftung dieser Götter herausgerissen und wohin versetzt? In das Königreich des Sohnes deiner Liebe. Und unser Leben ist mit Christus in dir geborgen und verborgen. Dabei sind wir so traurige Tröpfe. Anstatt freudig und fröhlichen Herzens alle Zeit uns freuen im Herrn, unseren Weg zu gehen. So, jetzt habe ich genug geschumpfen, nicht? Jetzt fahren wir weiter. Ah ja, der Gott, wir sind bei den Göttern stehen geblieben. Also die griechischen Heldensagen und Göttergeschichten sind nicht Quatsch, nur verwässerte Überlieferungen von Tatsachen, die bestehen, vor Gott und durch Gott geordnet.
1. Mose 6.
Jawohl. Ja. Also die Vermischung der Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen, da waren damals Riesen auf der Erde. Das waren die Halbgötter. Bei den Griechen die Titanen. Ja. Wie zum Beispiel Og, der König von Basan, war noch ein Überrest dieser Riesen. Und dieser König Og von Basan baute, dann werden die Städte das genannt, Architekturen in einer Schönheit und Herrlichkeit, die wir heute nicht unmöglich, unfähig wären, heute zu bauen. Halbgötter haben das gebaut. Die Pyramide von Gizeh und eine ganze Reihe von Bauwerken auf unserem Erdenrund, wo wir glatt sagen müssen, sowas gibt es nicht. Heute für uns unmöglich, mit den modernsten Mitteln. Gut. Der Geist. Und drin sind die Geister. Geistert da drin gelegentlich? Von jeder Sorte. Ne? Draußen das Leben und drin die Lebewesen. Wir können alles unter einen Nenner bringen, über einen Nenner, unter einen Nenner, nämlich draußen der eine und drin die vielen, die Menge. Wir können beliebig weiterfahren. Dritter Punkt, in sich gekrümmt. In sich gekrümmt. Das ganze Weltall. Also eiförmig, bohnenförmig, trichterförmig, aber alles in sich gekrümmt in genauen mathematischen Kurven und Krümmungen, seines Ellipsen, Hyperbel und was da alles gibt. Alles gekrümmt, im ganzen Weltall. Wunderschön. Forschet im Worte der Wahrheit unserer Bibel und siehe, nicht eines wird vermisst. Nicht eines, was existiert, wird vermisst. Nicht eines, was geschieht, wird vermisst. Wir haben es gehört, im ganzen Weltall alles in sich gekrümmt, in mathematischen Gesetzen, in elektromagnetischen Feldern oder Linien und wie wir da sagen wollen. Ein Wort aus dem Büchlein Prediger von Salomo. Prediger 7, Vers 13. Schaue das Werk Gottes an, dann machen wir jetzt ja. Kurz und bündig. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Alle Bewegungen im Weltall in sich gekrümmt. Das heißt, wenn ich vorhin sagte, wenn wir mit unseren Möglichkeiten um das Weltall zu erforschen, immer geradlinig vordringen würden, dann würden wir eben, um der Dimensionen willen, die leichte Krümmung gar nicht bemerken. Ne? Wir hätten immer die Überzeugung, wir fahren immer geradlinig weiter, also wir kommen schließlich schon hinter die Sache, dann nach so und so viel Zeitalter. Nicht wahr? So. Schaue das Werk Gottes an, da sind wir gehorsam und machen das gleich heute Abend. Ne? Und jetzt, wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Wer? Nur er. Steht auch so geschrieben? Gerade schnell eine persönliche Angelegenheit auch. Vertraue dem Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Das machen ja die Verständigen. Ne? Und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Vertraue dem Herrn mit deinem ganzen Herzen in Bezug auf alles, was er da sagt, dir schriftlich gegeben hat. Nimm ihm das alles ab. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, mit seinen Wegen, auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Also wenn er meine Pfade gerade machen muss, wie waren die denn vorher? Krumm. Das heißt, meine Pfade, das sind die einzelnen kleinen Wege gegenüber, erkenne den Herrn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade, die niemand kennt, ne? Da im Verborgenen vom Urwald, ne? Der Finsternis. Und er wird gerade machen deine Pfade. Was heißt das? Meine Pfade, ja, Schleichwege, die können so krumm sein, wie sie wollen. Und in einer Kurve erschrecke ich, au, 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 wo bin ich wieder angekommen? Was mache ich jetzt? Gehe ich zuerst in die Reinigungsanstalt mit Lauge und Seife und wasche mich zuerst und kämme mich schön und dann erscheine ich beim Herrn, nicht wahr, wenn ich ein wenig anständig aussehe. Nicht? So machen wir es gelegentlich. Nein, auf der krümmsten Bahnkurve Fahrt. Schrecklich, undenkbar schlimm. Entschrecke ich? Was mache ich augenblicklich? Was haben wir heute früh gehört? Herr, hier bin ich. Und nicht anderswo. Und gar nicht anders. So schrecklich finster sieht es bei mir da drin aus, nach dem alten Menschen. Und was geschieht? Was macht er? Augenblicklich ist der krümmste Pfad gerade. Ist der Gesetzlose im nächsten Augenblick Gottes Gerechtigkeit geworden. Ist dann gerade? Halleluja. Also, wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Kein Engel und kein Mensch, heißt das. In Lukas 3, Vers 5 dürfen wir lesen, und 1, Vers 15, alles Gekrümmte wird gerade werden. Wer allein kann das? Der alles gekrümmt hat. Warum hat denn Gott jetzt in dieser Schöpfung alles gekrümmt? Er hat gewusst, meine Geschöpfe nach ihrem eigenen Gutdünken und ihren Überlegungen ziehen es vor, gekrümmte Wege zu gehen. Bitte Kassette wenden. Dann hat er sich gesagt, ja, wenn die das alle vorziehen, dann bitte schön, meine Herren. In sich gekrümmt. Und nun, wie ist die Sache? Denkbar. Ein mögliches Weltbild. nach Zeugnis der Bibel und jetzt immer mehr schenkt Gott nach seinem Wort. Er offenbar hat sich ihnen, den Menschen, geoffenbart aus den Dingen, die sie aus den Werken in seiner Schöpfung erkennen können. Jetzt wissen wir, dass das, was wir sehen im Makrokosmos, im großen Weltall, Sonne, Mond und Sterne, dass da immer wieder Punkte sind, wie in unserem Sonnensystem, die Sonne, um welche Planeten kreisen. Und der Mond kreist um die Erde. So. Ein Mittelpunkt, und da kreist ein anderer Körper um einen anderen Körper. So. Das ist in der großen Welt so. Und jetzt auf dem Wege der Rechnung in die Kleinwelt wurde was entdeckt, gefunden, dass da auch Mittelpunkte sind, um die andere Dinge kreisen. Atomkern, genannt Proton, Mittelpunkt. Elektronen kreisen um diesen Mittelpunkt, wie Planeten um die Sonne. Also was haben wir vor uns? Dass der Schöpfer, unser Gott, die Modelle, die er im großen Raum des Weltalls uns vor Augen führt, auch in der Kleinstwelt der Atome wiederholt hat. In gleicher Weise. So. Warum sage ich das? Wenn wir das jetzt ansehen, und ich könnte jetzt, also ein gewöhnliches Leintuch hier übrigens da, wisst ihr, warum wir kein, wie heißt das schöne, teure Ding?
Perleinwand,
dann ein gewöhnliches Leintuch hierher gehängt haben. Nicht um zu sparen, sondern weil die Schwester, die ganz dort sitzt, die sieht alles genauso hell, wie die da in der Mitte sitzen. Bei der Perleinwand würden nur die Geschwister hier das Maximum der Lichtstärke haben. Und die da nur noch die Hälfte und die da nur ein Drittel und die nur ein Viertel und die fast nichts mehr. Ist auch hier das Einfachste auserwählt, das Beste. Das nur nebenbei. Ja. Angenommen, ich kann jetzt das Ganze so auf meinen Arm nehmen, horizontal hinlegen. So. Und jetzt streue ich da drauf Eisenfeilspäne. Die liegen da blöd, beliebig herum. Und unter der Sache füge ich einen Magneten an, setze einen Magneten darunter, hier mit einem positiven Pol und an dem Ende mit einem negativen Pol. Was geschieht augenblicklich? Die beliebig herumliegenden Eisenfeilspäne ordnen sich genau prompt um die beiden Pole, genauso. Bumm, ein Pol, zweiter Pol. Genau in diesen Linien. War in der Mitte gerade, dann so, und dann, was da so rausgeht, horizontal, kommt beim anderen Pol so horizontal an. Was hier sogar weggeht, krümmt sich herum und kommt beim anderen Pol so an. Und was da hochgeht, zuletzt auch und kommt da so an. So. Also Beispiel des sogenannten Stabmagneten unter einem Karton, wo Eisenfeilspäne drauf gestreut sind. Also wieder ein Gottesmodell in der Klein. Ist es nun eine unmögliche Annahme, dass Gott so etwas Ähnliches auch im Makrokosmos, in der Großwelt, durchführen würde? Gar nicht. Fast selbstverständlich. Also, dann hätten wir in unserem Weltall, also jetzt körperlich dargestellt, Eiform nehmen wir mal an, Ellipsenform nach außen, ringsum, dann hätten wir in diesem Weltkörper zwei Pole, einen positiven Pol und einen negativen Pol. Tatsächlich, wenn das auch im Weltall vorhanden wäre, bleiben wir vorerst bei dem wäre, dann würden sich zwischen diesen beiden riesigen Polen alle Magnetfelder und alle elektromagnetischen Kräfte und was da alles gibt, in gekrümmten Bahnen genau vollziehen. Und bildet zwischen diesen beiden Polen, den Zweien, positiv und negativ geladen, alle die bipolaren Hochspannungen, denen Engel und Menschen unterworfen sind, sind wir alle in Spannungsfelder hineingesetzt. Ja. Das ganze Weltall, wie alles bipolar. Gibt es einen Löwen, der brüllend umhergeht und sucht, den er verschlinge? Wie heißt er? Satan. Gibt es einen Löwen aus dem Stamme Juda, der die Erlösung der Welt vollzogen hat als Lamm Gottes? Ist das eine negativ und das andere positiv? Sind da Hochspannungen dazwischen? Nur auf unserer Erde oder im ganzen Weltall? Nur um schnell eines hinzuwerfen.
Das ganze All beruht ja auf der Dualität.
Ja, ja. Das erschaffene All. Aber, ja. So. Jetzt fragen wir uns, ja gut, angenommen, es könnte so sein, da ist ein negativer und ein positiver Pol. Gibt es so etwas? Im Worte Gottes. Gibt es ein Zentrum in diesem Weltall, das hochheilig ist? Licht, Gerechtigkeit, Friede, Herrlichkeit, Leben und so weiter. Gibt es das? Wie heißt der Punkt? Der Thron Gottes. Ist er in diesem Weltall? Jawohl. Gott thront in den Himmel, aber er wohnt in einem Licht, wo niemand zukommt. Die Himmel sind mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Sind das zwei Hauptpunkte im Weltall nach der Schrift? Ja. Welchen von beiden wollen wir jetzt positiv bezeichnen und welchen negativ? Wollen wir unsere Erde positiv bezeichnen und den Thron Gottes negativ oder umgekehrt? Besser gefahren. Der Thron Gottes ist der Brennpunkt, positiv geladen, der Pol, positiv geladen, Leben, Frieden, Gerechtigkeit, Heiligkeit, wie die Dinge alle heißen. Und der Gegenpol zum Throne Gottes, Thron und Schemel seiner Füße, ist der negative Pol. Wir werden noch verstehen lernen, in welcher Hinsicht sogar, ich habe hier geschrieben, unser Sonnensystem und unsere Erde da. Denn in unserem Sonnensystem sind ja alle Planeten und was wir nun erkennen durften, nicht nur unbewohnte, sondern ja, Tohu wa Bohu, Oberflächen besitzende, Stein, Sand oder irgendwie Wüsten. Ohne Atmosphäre, ohne das geringste Leben. Nur unser Erdlein ist voll unendlicher Wunder, die nicht gezählt werden können. Nur unser Erdlein. Ist mit unserem Erdlein was Besonderes los? Jetzt frage ich, vielleicht kannst du antworten, Gerd, wie viel Raum braucht ein elektromagnetischer Pol, um als Pol zu wirken? Wie viel Kubikkilometer zum Beispiel?
Ja, der wirkt ins ganze All hinaus.
Bitte?
Der wirkt ins ganze All hinaus. Der wirkt ins ganze All hinaus.
Ja, aber wie viel Raum braucht er? So groß wie dieser Raum, oder wie? Dieser Pol.
Der kann sehr klein sein.
Aha, der braucht überhaupt keinen Raum. Der ist einfach da, unsichtbar. Also könnte unsere arme Erde tatsächlich ein Pol, einer von zwei Polen, seine Welt an. Der Thron Gottes ist mal ganz sicher einer. Und neben dem Thron Gottes erscheint nur noch ein Punkt im Weltall. Mein Thron, den Himmel und die Erde, der Schemel meiner Füße. Da haben wir es. Also was ist oben und was ist unten, kommt auch noch dazu. Normalerweise ist der Schemel unten, nicht? Und der auf dem Throne sitzt oben. Und der Schemel, den hat er unter seinen Füßen. Also, unsere Erde, nehmen wir mal so langsam an, wäre der negative Pol im Weltall und der Thron Gottes der positive Pol. Und zwischen unserer Erde, negativer Pol im ganzen Weltall, und dem positiven Pol im ganzen Weltall, im erschaffenen Thron Gottes, verlaufen nun die gottgeordneten Hochspannungen. Stimmt das? Selbstverständlich, so ist es. Ich kann mich überall, könnte ich mich bewegen, überall ist das Gute da, die Gegenwart des Herrn, aber überall ist auch der Satan da, stimmt's? Negativ, positiv, ständig, Hochspannung. Negativer Pol, unsere Erde, warum musste, was geschah, als der Sohn Gottes sich anschickte zur Erlösung eines ganz verlorenen Weltalls, sich irgendwo einzufinden, um die Erlösung durchzuführen? Wo erschien er? Erstens, woher kam er? Er kam nicht vom Throne Gottes. Er sitzt richtend und in Audienz empfangend auf dem Throne Gottes in seiner Schöpfung. Aber er wohnt nicht da. Da thront er. Hat je ein Herrscher auf seinem Throne gewohnt? Fällt ihm nicht ein. Da wären die Kinder nicht glücklich, nicht? Die Frau noch weniger. Nicht? Wir lesen, er kam in das Weltall hinein. Aha. Von woher? Aus dem unzugänglichen Licht, wo er wohnt, zu Hause ist, kam er, Aiston Kosmon, in das Weltall hinein. Und jetzt sah er sich um, wo könnte ich jetzt am besten in diesem meinem Weltall die Erlösung vollbringen. Ja, am schönsten hätte er es hier gehabt, nicht? Ihm gemäß, nicht? Erträglich. Ist er irgendwo hier gelandet? Wo hat er seine Füße aufgesetzt? Auf dem Schemel seiner Füße. Unsere Erde war der einzige Punkt im Weltall, wo es möglich war, dass der von keiner Sünde wusste, sich für die Sünde des ganzen Weltalls, zur Sünde des ganzen Weltalls machen lassen konnte. Nur dort, an dem Ort, wo die Sünde konzentriert vorhanden ist, maximal vorhanden ist. Nur dort, wo der Gefängnisort auch der gefangenen Geister vorhanden ist, wo der Scheol, der Tod, sich befindet und das Totenreich. Und nur dort, wo das Geschöpf wohnt, welches Gott als letztes Geschöpf geschaffen hat, der Zeit nach, der Mensch, Adam. Und Gott hat dem Menschen nur die Erde als Wohnsitz zugeteilt. Nur die Erde. Und alle übrigen Räume sind Wohnräume für uns unsichtbare Geistwesen und Herrscher, Götter, Fürstentümer, Gewalten, Weltbeherrscher und so weiter. Heilige und Unheilige. Mit der Zeit Gewalte. Wir kennen alle die biblische Ordnung des Hauses Gottes, der Stiftshütte des Mose, Niedrigkeitsgestalt des Tempels des Salomos, Tempel von Hesekiel. Da gibt es einen Ort außerhalb des Lagers. Wie heißt er? Konzentrierte Aufstellung, Lager außerhalb des Lagers, wo die Sünder und Sünden des ganzen Volkes konzentriert deponiert worden sind. Alle Meineidigen, alle Ehebrecher, alle wie sie alle heißen mögen, Sabbatschänder und auch die Aussätzigen, alle versammelt waren, außerhalb des Lagers, konzentrierter Punkt, wo die Sünde konzentriert vorhanden ist, außerhalb des Lagers. Gibt es ein Wort, das der Herr Jesus auch einmal außerhalb des Lagers gegangen ist? Lesen wir so etwas? Um das Gesetz zu erfüllen? Wenn er sich schon zur Sünde der ganzen Welt machen lassen wollte, kann er ja nur wo antreten, wo die Sünde der ganzen Welt konzentriert vorhanden ist. Also außerhalb des Lagers. Bitte, jetzt haben wir schon. Unsere Erde ist im ganzen Weltall der Punkt außerhalb des Lagers. Das Gebiet, das Lager, das Gebiet, Vorhof, das Gebiet, Heiligtum und das Gebiet, das Allerheiligste im Weltall. Gibt es so etwas? Wie sieht es denn im Allerheiligsten auf der Erde aus? Thront da Gott auf der Erde im Allerheiligsten zwischen den Cherubim? Antwort, ja. Thront er auch da oben im himmlischen Heiligtum Allerheiligsten, auch zwischen den Cherubim? Antwort, ja, stimmt die Sache. Mal mit außerhalb des Lagers, wo die Sünde maximal vorhanden ist, und Thron Gottes, wo die Heiligkeit und Gerechtigkeit und das Leben und alles positiv vorhanden ist. Bitte. Und dazwischen liegen die übrigen Ordnungen. Was Gott in seinem Hause, seinem Tempel, an Gottes Ordnungen zur Darstellung bringt, ist genau wieder das Modell für seine Gesamtordnung, seine ganze Schöpfung. Da ist er, wo er wohnen möchte. Und da hat er ein Allerheiligstes, ein Heiligtum und ein Vorhof und ein Lager und ein Ort außerhalb des Lagers. Bleibt Gott sich treu? Im Kleinen Stiftshütte, diese Ordnung. Tempel Salomos, diese Ordnung. Tempel Hesekiel, der Tempel Hesekiel ist so groß wie eine Stadt. Alles diese Ordnung. Ja, wir haben die Frage gestellt. Er kam in den Kosmos hinein. Also war er vorher draußen. Als Jesus kurz vor dem Fest des Passa wusste, dass seine Stunde gekommen war und er wieder aus dem Kosmos hinaus fahren werde, zu seinem Vater zurückkehren werde. So, sind das nicht alles Worte jetzt, die mit dem übereinstimmen? Weltall der Schöpfung endlich. Denn übrigens ist es ja logisch, etwas, was räumlich unendlich ist, ist unmöglich, dass es vergehen kann. Nur etwas Endliches in jeder Hinsicht kann vergehen. Was ohne Anfang und Ende ist, kann nicht vergehen, kann nicht gemessen und nichts zu machen. Das ist nur der Herr Gott selber. So. Jetzt nicht nur zwei Pole, negativ und positiv, sind da, mit den entsprechenden riesen kosmischen Hochspannungen, aber von Gott alles wunderbar mathematisch, geometrisch geordnet, sondern diese beiden Pole sind gleichzeitig die Brennpunkte einer Ellipse. Gibt es das auch? Zwei Punkte, um die eine Kurve gezogen wird, je nach Abstand der beiden Punkte und der Kurve von den Punkten, kann eine Ellipse, wenn die Punkte nahe beieinander sind und der Kreis weit gewählt wird, ganz kreisähnlich sein, die Ellipse. Und wenn die Punkte weit auseinander liegen und die Kurve ganz eingezogen wird, dann ist das eine ganz flache Ellipse. Alles genau mathematisch, logarithmisch bestimmt. So. Zwei Brennpunkte. Oberer Brennpunkt, unterer Brennpunkt. Und die beiden Brennpunkte, Thron Gottes und Erde, bestimmen die ganze Gestalt des übrigen Weltalls. Also, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Nur was für zwei Begriffe kommen in Frage? Nur Himmel und Erde. Da sagt unsere Weisheit, der dummes Zeug, ne? Der gewaltige Raum der Himmel und dann da das nicht mal Staubkörnchen Erde, das ist doch kein Vergleich. Doch kein Vergleich. Ne? Das ist ein dummes Zeug. Ne? Nee, nicht dummes Zeug. Brennpunkt bleibt Brennpunkt und Pol bleibt Pol, ohne einen Raum zu beanspruchen. Die sind einfach da. Von dem hingesetzt, der sie hingesetzt hat. Genau der Gott, den sie ablehnen. So. Und nun, praktisch, überall, wo Gestirne sind, ist der Begriff die Ausdehnung der Himmel, Elberfelder. Und dann gibt es Wasser unterhalb der Ausdehnung, Wasser über der Ausdehnung. Kennen wir am Schöpfungsbericht. Wir haben die Ausdehnung gesucht und haben gedacht, ja, unser Luftraum ist die Ausdehnung und die oberen Wasser sind die Wolken und die unteren Wasser sind unsere Meere und Flüsse. Also so barniert oder beschränkt sind wir. Ne? Die Schrift sagt, Gott setzte Sonne, Mond und Sterne in die Ausdehnung. Überall, wo Gestirne sind, ist Ausdehnung. Die großen Wasser, die du sagst, bedeuten was? Sprachen und Heerscharen. Gibt's das im Himmel? Heerscharen. Jawohl. Gibt es da auch Sprachen der Engel? Jawohl. Gibt es auf der Erde auch Heerscharen? Jawohl. Gibt es da auch Sprachen? Jawohl. Es gibt im Weltall einen Raum jenseits der Gestirne, wo es keine Gestirne mehr gibt. Genauso wie Sonne, Mond und Sterne in den göttlichen Vorbildern schon im Vorhof nur noch ihr Licht geben durften bis in den Vorhof. Nur. Im Heiligtum haben die Lichter von Sonne, Mond und Sternen nichts mehr zu suchen. Stimmt's? Was ist denn das für ein Licht? Das gebrochene Licht des Geistes. Siebenfältig gebrochen. Goldener Leuchter. Was ist im Allerheiligsten für ein Licht? Wo es kosmisch ganz dunkel ist? Das Licht der Welt. Merken wir? Also, hier ist der Vorhof, wo noch Sonne, Mond und Sterne sind. Das Heiligtum. Das sind nur noch geistlich-göttliche Licht, geistlich-göttliches Licht und das Allerheiligste, der Herr selbst, wo er thront zwischen den Cherubim. Also außerhalb des Lagers, stimmt's jetzt? Er kam in den Kosmos und da suchte er welchen Punkt auf? So lasst auch uns zu ihm hinausgehen, wohin? Außerhalb des Lagers. Und seine Sprache tragen. Und wenn irgendwelche Engel, heilig oder unheilig, am Thron Gottes oder hier im Heiligtum oder da im Weltraum, etwas von Gott wollen, punkto neue Schöpfung, Erlösung, dann haben sie was zu tun? Hinauszugehen außerhalb des Lagers. Alle Geschöpfe und alle Feinde Gottes müssen wo antreten? Zum Schemel seiner Füße, stimmt's? Setze dich auf meinen Thron, bis ich alle deine Feinde wohin lege? Zum Schemel deiner Füße. Wo müssen die auch ankommen? In der Höhle Adullam, anders ausgedrückt, Golgatha. Gewaltige Dinge. So, jetzt etwas. Angenommen, hier ist ein Stern. Oder irgendein Sternnebel oder was wir wollen. Ein Gestirn. Wir wohnen hier auf der Erde. In Wirklichkeit befindet sich das Gestirn hier. Wie, in welcher Richtung aber sehe ich dieses Gestirn? Mein Auge von der Erde aus verlegt den Ort dieses Gestirnes dorthin in die Richtung, woher der letzte Sehstrahl oder das Licht, der Lichtstrahl von diesem Stern mein Auge trifft. Wenn der Lichtstrahl von dem Stern mein Auge von dieser Richtung trifft, dann sehe ich diesen Stern hier. Sehe ich dann richtig? Oder bin ich einer maximalen optischen Täuschung verfallen? Antwort ja. Alles gekrümmt in diesem endlichen Weltall wissenschaftlich. Die Konsequenzen solcher Prägung aber noch nicht gezogen. Da sind die Distanzen im ganzen Weltall festgelegt. Wenn ich diesen Stern, der in Wirklichkeit hier steht, im Weltall, hier sehe und die anderen daneben auch in der Gegend und vergleiche nun die Dinge und messe dort, wo sie gar nicht sind, habe ich dann ein richtiges Maß der Wirklichkeit vor mir. Von unendlichen optischen Täuschungen gefangen. Kann nichts dafür. So, jetzt müssen wir langsam Schluss machen. Nein, kommt noch etwas Gewaltiges. Eine Kleinigkeit. Ich habe gesagt, unsere älteste Tochter mit ihrer Sippe in Neuseeland ist hierher gekommen. So. Angenommen, das sei jetzt gerade unsere Erde da. Angenommen, wir in Europa seien gerade sehr schön da oben. So. Jetzt erhebe ich meine Hände, oder sei Jerusalem hier, der Herr Jesus erhebt seine Hände, gen Himmel und spricht: Vater, die Stunde ist gekommen. Dann guckt er richtig zum Thron Gottes, nicht wahr? Aber unsere Tochter in Neuseeland, die blickt auch gen Himmel und sagt: lieber Vater, genau in der gegenteiligen Richtung, die Arme. Und was passiert? Ist sie immer noch die Arme? Ihr Lieben, also lohnt es sich, immer noch dümmer zu werden, um noch mehr allem glauben zu können, was geschrieben steht. Ich empfehle das sehr. Und als die Himmelfahrt Jesu gekommen war, waren die Augen seiner geliebten Jünger nur fähig, seine Himmelfahrt wie lange zu begleiten, als ihre diese irdischen Augen ihn noch verfolgen konnten, bis ihn eine Wolke aufnahm und er vor ihren Augen entschwand. Gibt es aber für den gläubigen Menschen eine Fähigkeit von Augen des Herzens, die Dinge sehen können, die kein Auge gesehen hat? Paulus, was sieht er? Er sieht den Herrn Jesus durch alle Himmel und aller Himmel hindurchfahren und sich über alle Himmel hinaus zu begeben, zur Rechten der Majestät in der Höhe sich niedersetzen, im Weltall, außerhalb der Schöpfung. Nach wie vielen Lichtjahren? Da ist Lichtgeschwindigkeit im Kosmos-Schneckentempo. In einem Augenblick vom anderen. So wie er außerhalb, aus dem Schoße des Vaters kam, aus der Unendlichkeit, in seine arme Schöpfung. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in den Kosmos, in die Finsternis und die Finsternis hat ihn nicht erkannt. So. Also, alle biblischen Fragen, hier eine Möglichkeit, die Dinge zu verstehen. Ich schließe mit diesen Worten. Gott wohnt in einem Licht über allen Himmeln, wo niemand zukommt. Das gesamte Bild des Heilsplanes Gottes heißt, aus Gott und durch Gott und in Gott, aus Gott heraus, Eck und durch Gott und in Gott hinein, nicht nur von Gott und für Gott, sondern in Gott hinein ist das All geschaffen. Und erst als Gott diese Schöpfung aus sich herausgestellt hatte, war was möglich?
Sünde.
Sünde und Finsternis zu werden möglich. Denn Gott ist Licht und in ihm wohnt wie viel Finsternis? Gar keine Finsternis. Wie viel Finsternis kann denn von ihm herauskommen? Als Gott alles geschaffen hatte, auch den Menschen sah er an, alles was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut und nichts Böses und keine Finsternis, bitte. Obwohl es Brüder gibt, die anderer Meinung sind. Nun, ich denke, so, Schlusswort. Nur Gott allein bewohnt und beherrscht die Unendlichkeit. Er allein ist ohne Anfang und ohne Ende. Und in diese Glückseligkeit sind wir versetzt. Halleluja, Amen. Ja, ganz gut.
Dass unser lieber Bruder Muhl diesen Vortrag nicht ohne Hilfe des Heiligen Geistes uns darbieten konnte. Auch nicht, dass er sich den zusammengestellt hat, sondern da hat der Heilige Geist mitgewirkt. Und ich bin auch überzeugt, als diese Skizze hier gefertigt wurde, dass da der Heilige Geist mit den Fingern geführt hat. Und dass nicht eine Bohne geworden ist oder ein Strich, sondern ein eiförmiges Gebilde. Ich habe diesen Vortrag am 7. April in ähnlicher Form schon mal gehört in Freiburg. Wir sind immer so die Vorstufe scheinbar in Freiburg, wo das ausprobiert wird, wie die Vorträge ankommen. Aber ich habe heute...
Darf ich aber noch was sagen? Dann seid ihr aber noch weit zurück. Den hat er für Jahre schon mal in Weidenau gehalten.
So, naja. Dankeschön, das ist prima. Aber vielleicht hast du dann auch heute einen Nagelkopf, einen Schlag auf den Kopf bekommen. Am 7. April war nämlich noch nicht Ostern. Und heute bin ich ein optischer Mensch geworden. Heute ist Ostern und ich sehe hier unsere Erde im Brennpunkt in Form eines Eis.
Das
Weltall. Ja. Und das bleibt ja nicht so. Wofür ist ein Ei da? Ein Ei, da ist schon Leben drin. Aber was für ein Leben. Also wenn ich mir vorstelle, in so einer Henne und so ein Ei oder so, das ist doch nichts. Das ist doch beschränkt, das ist nur ein halbes Leben. Und was leben wir denn hier? Haben wir denn hier wirkliches Leben hier auf dieser Erde hier? Mit den Sorgen, den Nöten, also was?
Ganze Welt.
Ja. Und heute haben wir Ostern, Auferstehung. Er ist auferstanden. Und wenn er nicht auferstanden wäre, ist alles umsonst. Und Auferstehung heißt Leben.
Unauflösliches Leben.
Unauflösliches Leben. Und ich bin überzeugt, das ist nicht zufällig, dass wir so eine Eiform haben. Das ist nicht das Letzte. Das ist für mich der Beweis dafür, da kommt Leben heraus. Da wird was aufgebrochen. Und da stehen wir kurz davor. Wir sind kurz vor dem Reifeprozess. Wir sind in der letzten Zeit. Und uns wird es bald aufgehen, dieses Leben, das wirkliche Leben, das wir haben dürfen. Für mich ist das kein Problem, dass Jesus in diese Welt hineinkam. Er hat die vierte Dimension, da kann man überall mit hindurchkommen. Ich kann das jetzt nicht so erklären. Wir sind ja nur beschränkte Menschen. Wir haben nur drei Dimensionen. Bei vier Dimensionen kann man hineingreifen. So kann Gott Wunder tun, kann den Blinddarm heilen und rausnehmen, ohne dass er operiert. So etwas habe ich mir erzählen lassen. Und ich glaube, dass Möglichkeiten bei Gott sind, die wir nicht haben. Und dass Gott diese Welt hier in dieser Form hat, um auch da neues Leben zu schaffen. Das hat er uns verheißen. Und deswegen war das mir heute wieder ein, wie soll ich sagen, ein Jauchzen im Herzen. Die Bestätigung, wir liegen nicht falsch. Wir sind fest davon überzeugt, es gibt ein gesundes, es gibt ein ewiges Leben. Es gibt den Herrn Jesus und es gibt Ostern und Auferstehung. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und ich möchte nochmal sagen, wir sind viel zu traurig immer. Wir sollten viel, viel glücklicher sein. Lasst uns doch still werden und den Herrn danken. Der himmlische Vater, entschuldige, wenn wir oft so wie Trauerklöße herumlaufen und ganz vergessen, welche Herrlichkeiten du für uns bereit hast und wie du alles bedacht hast. Jede Kleinigkeit stimmt, Herr. Und hast uns auch heute Abend wieder gezeigt, wie die Welt, unser Kosmos, in der wir leben, für unseren Verstand viel zu groß und viel zu hoch ist, dass deine Wege halt eben, deine Gedanken viel, viel größer sind als unsere. Und darüber möchten wir dich anbeten. Und wir möchten, Herr, gestärkt auch durch diesen Abend, zielbewusster leben, dass wir von dem Ziel aus leben, Herr, und dich uns darauf einrichten, dass du bald kommst, dass wir uns nicht irre machen lassen von dem, was die Welt uns hier bietet. Du hast uns auch heute Abend klar gesagt, Herr, dass wir darauf warten können, dass du mit dem Plan, den du gemacht hast, zum Ziele kommst. Und so danken wir dir, Herr, für das, was wir hören durften, was wir innerlich erleben dürfen. Und schenk, dass wir das alles bewegen, auch wenn wir jetzt bald wieder hier von Interlaken weg müssen, Herr. Lass das in uns bleiben. Und lass wir uns andere damit anstecken, dass sie merken, wir waren hier auf einer Hochburg, wir waren mit dir, Herr, ganz besonders zusammen. Und dass wir anderen Wegweisung sein dürfen. Ja, Herr, dass wir Werkzeuge in deiner Hand sein dürfen. Das schenke uns allen. Das ist das Schönste und Größte, was wir hier auf dieser Welt werden können. Nun schenke uns alle eine gesegnete Nachtruhe. Lass uns unsere letzte Nacht hier in Interlaken gut schlafen und morgen gesund und munter wieder aufstehen und segnen und segnen den morgigen Tag. Bereite du ihn vor, Herr. Lob und Preis und Dank für alles. Amen.
Weiteres Band leer.